Hallo meine Lieben, heute gibt es kein Real Talk, keine persönlichen Tipps. Nein, ich verzichte heute auf alles, denn heute geht's um eure persönlichen Fragen. Ich starte direkt los. Ich kriege öfter die Frage gestellt: Wie geht es dir wirklich, wenn du auf die letzten Jahre zurückblickst? Wow, wir steigen hier sehr intensiv ein und puh, es ist gar nicht so einfach, ne? Also ich bin immer hin und her gerissen von den positiven Gedanken, aber ich lerne auch negative Gedanken zuzulassen, denn sie gehören genauso zu uns wie die positiven. Und ich glaube, was ihr wissen wollt, ist, wie ich auf die Krebsgeschichte zurückdenke. Und da könnte ich mich im Grabe umdrehen. Also wirklich, da geht es mir wirklich nicht gut, wenn ich die ganze Zeit daran denke und wenn ich ja die Krankheit zum Fokus mache. Klar, hier geht es um Krebs, aber hier geht es auch darum, wie du wieder leben kannst, wie du aus deiner Angst hervortrittst und wie Angehörige dich kennenlernen können, wie Ärzte auf dich agieren können, wie dieses ganze Zusammenspiel einfach besser harmoniert. Und meine Krebsgeschichte war speziell. Ich hatte ja, wie gesagt, diesen seltenen Brusttumor und irgendwie habe ich es nicht wahrgenommen, ne? Also klar, man hat Helmut gesehen, der war ja nicht zu übersehen, der war ja so wie ich. Ich bin ja sehr klein, ne? Und so groß, so lang wie ich war, so groß war er, ne? Also der war ja gefühlt ich mal zwei. So, er war mein zweites Ich. Ja, deshalb, es gibt meine Krebsgeschichte und ich habe jetzt auch anerkannt, dass das mein Leben ist. Es ist mein Leben. Es ist mein Leben mit Krebs. Und aber ich habe ein Leben und das ist das Schöne. Ich durfte heiraten. Ich durfte, obwohl man mir gesagt hat, dass ich zu 99,9% auf natürlichem Wege keine Kinder mehr kriegen kann, durfte ich noch ein zweites Kind bekommen. Auch wenn die Zeit vielleicht nicht einfach war, auch wenn sie vielleicht mit Ängsten verbunden war. Ich sage immer, ich habe mein großes Ziel zu kleinen Zielen gemacht und das erfreut mich jedes Mal. Dieses Jahr reise ich viel und ich wollte immer reisen und jetzt haben die Ärzte gesagt, hey, reise bitte, ne, tu dieses Jahr das, was dir gut tut und wenn ich daran denke, macht es mich fertig. Dann erschrecke ich und wenn es um Investitionen geht, kommt diese Krankheit zum Vorschein, aber dann sage ich mir, hey, du kannst doch über die Straße laufen und von einem Auto erfasst werden. Da kannst du vorher auch nicht planen, ne? Und ja, diese Gewissheit zu haben, dass man schwer krank ist und das jetzt auch schon das zweite Mal oder immer noch nach 5 Jahren, man so viele Operationen hinter sich hatte, das tut weh, das tut wirklich weh, aber wenn ich allgemein drauf zurückblicke, habe ich viel, viel mehr positive Erlebnisse gehabt als negative Erlebnisse. Und das ist mein Leben, Leute. Und damit geht's mir wirklich, wirklich gut. Ach so, und jetzt zur nächsten Frage. Die Fragen sind übrigens überhaupt nicht geordnet. Ich scroll hier einfach mal durch und schau, welche Fragen oft vorkommen. Also natürlich habe ich mir vorher schon einen kleinen Überblick verschafft und ein paar Stichpunkte gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie chronologisch, thematisch irgendwie sortiert habe. Ich wurde viel über meine Ernährung während der Chemotherapie gefragt, was ich so esse und trinke. Und ja, damals war ich ja, ich war ja wirklich ein sehr, sehr gesunder Mensch. Ich bin auch heute noch ein sehr gesunder Mensch. Aber zwischendurch darf es auch mal mit Genuss sein. Und was ich nach der Zweitdiagnose gemacht habe, ist, dass ich vorher mir ganz viele verschiedene Getränke gekauft habe, dass ich jeden Tag was anderes getrunken habe. Denn bei der Ersterkrankung saß ich da und man hat mir gesagt,
Hey, bei der roten Chemo, du musst ganz, ganz viel trinken, dann kommt das alles schneller wieder raus. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach immer nur Wasser oder Tee getrunken. Und es war Sommer, also habe ich Wasser getrunken und ich habe wirklich viel, viel getrunken, was ich sonst immer nicht getan habe. Und dann konnte ich jahrelang kein Wasser mehr trinken, weil mir ja so schlecht wurde. Und deswegen, doch, es gibt ein paar Tipps hier. Na klar gibt es Tipps in der Folge. Trinkt jeden Tag was anderes, esst nicht zur Chemo euer Lieblingsgericht, denn wenn euch davon schlecht wird, interagiert euer Gehirn quasi oder, ja, wie sagt man das? Euer Gehirn denkt halt, dass das nicht an der Chemo lag, sondern an dem Essen. Ich kann zum Beispiel bis heute keine Rotkohl mehr essen und ich habe früher wirklich, wirklich gerne Rotkohl gegessen. An dem ersten Weihnachtsfest war das so schlimm, dass diese Töpfe mit Rotkohl nicht mal in meiner Nähe sein durften. Leute, die Rotkohl gegessen haben, durften nicht neben mir oder nicht gegenüber von mir sitzen. So weit ging es schon. Deswegen eure Sachen, die ihr gerne esst, verschiebt sie einfach um eine Woche, um ein paar Tage, wenn es euch wieder besser geht. Und mit den Getränken ist halt wirklich so, wenn du jeden Tag was anderes trinkst, kommt dein Kopf gar nicht auf die Idee zu sagen, ach, davon wurde mir schlecht oder so, weil du ja jedes Mal einen anderen Geschmack hast. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da noch Tipps und Tricks, wie es euch ergangen ist. Gesund ernähren konnte ich mich während dieser Chemozeit zum Beispiel nicht. Meine ganzen Schleimhäute waren weggeätzt. Ich hatte mir damals einen Entsafter gekauft und so Anti-Übelkeitsbänder und war so voll euphorisch, voll so im Planungsmodus, bevor es zur ersten Chemotherapie ging. Und ja, ich konnte davon nichts durchsetzen. Es gibt einige, die sich dann gesund ernährt haben, wo es auch alles ging. Aber ja, ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn es nicht so sein sollte, wenn ihr einfach zur Tafel Schokolade greift, weil euch gerade danach ist, weil euer Körper schnell Zucker und Energie braucht für die Tage. Ja, Krebszellen ernähren sich davon, aber was hat mein Arzt gesagt? Der bräuchte so, so viel kannst du gar nicht essen, damit es wirklich schlimme Auswirkungen haben kann. Ich habe gehört, wenn Menschen oder Frauen hormonell bedingten Krebs haben, sieht es wieder ein bisschen anders aus. Ich habe eine Frau kennenlernen dürfen, eine Patientin im Krankenhaus, und die macht keine Chemo. Sie hat sich gegen eine Chemotherapie entschieden und sie kann den Tumorwachstum durch ihre Ernährung lenken und das ist auch möglich. Nur, ob man das schnell genug machen kann. Katrin hatte das ja auch im Kapitel Meine Kinder, kleine Kinder versucht. Also der Tumor ist schneller gewachsen, als sie es mit der Ernährung in den Griff bekommen konnte. Also generell, ich bin ja auch gelernte Fitnesstrainerin. Man soll immer eine gesunde Ernährung haben, aber ein Stück Schokolade bringt euch nicht um. Ja, das ist so mein Fazit dazu, wie es. Jeder kann es natürlich anders handhaben und jede Geschichte ist auch anders. Ja, deshalb. Aber mich bringt dieses Stück Schokolade nicht um und ich genieße es. Denn wenn ich es nicht genießen würde, würde ich es in mich reinstopfen. Und nee, das möchte ich nicht. Ich möchte das essen, was mir Freude bringt und was. Ja, mir Spaß macht. Manche Menschen oder auch Trainer sehen es anders, aber dann sag ich, gebe ich dieses Beispiel so, hey, dann wäre halb Amerika mit den übergewichtigen Menschen, dann hätten alle übergewichtigen Menschen Krebs. Und das ist halt auch nicht das. Das ist halt einfach, entweder bist du dafür prädestiniert oder nicht. Ich wurde gefragt, wenn wir schon mal der Erstdiagnose sind, wie ich damit umgegangen bin und ja, ich glaube, ich bin damit ganz gut umgegangen. Ich hatte ja Helmut aka diesen Krebs in mir. Und der hat sich ja so deutlich gezeigt. Wer es nicht weiß, könnt ihr mal bei Instagram nachgucken. Da habe ich euch ein Bild eingefügt bei meinen Beiträgen. Einmal sind da als Triggerwarnung die Ultraschallbilder, wo man halt auch erkennt, dass der halt einfach anders aussah als so dieser atypische Tumor. Das war halt wie so Bubble Tea, nenne ich es. Und da kommt dann halt auch diese Brust, wie sie denn während der zweiten Chemo aussah, wo der Tumor halt auch nach außen gedrungen ist und gefühlt kurz vorm Platzen war. Ja, für mich war Krebs immer dieser Inbegriff von todkranken Menschen und die wunderschöne Ärztin, die damals vor mir saß und mir die Diagnose ja, gebeichtet hat, kann man ja jetzt nicht sagen, aber diagnostiziert hatte, hatte mir erst bei der Hälfte dieses Gesprächs hat sie dieses Wort Krebs verwendet. Sie meinte halt, ja, Helmut ist nichts Gutes, aber das wusstest du ja schon. Und ich, ja, klar, na ja, klar, dann operiert mir dieses Ding jetzt da raus. Und als es dann hieß, nee, du musst eine Chemo machen, die werden die Haare ausfallen, erst da hat es so ein bisschen Klick gemacht. Und mal so, ja, aber die ganze Zeit wurde doch von einer OP ausgegangen. Warum muss ich jetzt eine Chemo machen? Nimm dieses Ding doch einfach endlich raus. Das wird ja hier immer größer und größer und es nimmt ja kein Ende. So war halt für mich meine Assoziation damit und ja, das. Aber ich glaube, deswegen diese Erstdiagnose konnte ich halt irgendwie gut wegstecken, weil ich ja, mein Kind wurde größer, Helmut wurde größer und ja, der war halt ja schon da, ne? Und es war jetzt irgendwie kein Schockmoment für mich. Aber ich habe halt, als ich dieses Wort Krebs dann gehört habe, habe ich halt immer an eine alte Freundin von meiner Mama gedacht. Weil meine Mama hatte mich damals im Kindesalter mit ins Krankenhaus zu ihrer Freundin mitgenommen, die Leukämie hatte. Und wenn ich daran zurück denke, wie ich mich als Kind gefühlt habe, war es ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Denn ich kannte diese Frau sportlich, fit, freundlich, lachend. Und die, also meine Mama und ihre Freundin lagen sich halt einfach weinend in den Armen. Und ich stand da als Kind daneben. Und das ist so, als wäre es jetzt so 2 Jahre her, ne? Aber ich war damals ein kleines Kind und daran denke ich halt zurück, wenn ich so Krebs höre und mittlerweile verstehe ich das halt, wie dieses Wort Krebs sich anfühlt. Na, also man sieht es nicht nur, sondern man hat dieses Gefühl dazu, aber man weiß mittlerweile auch, jeder Mensch interpretiert dieses Wort Krebs anders und jeder Mensch empfindet dieses Wort Krebs halt auch anders. Ja. Und als ich denn diese Zweitdiagnose um 2 Uhr nachts per E-Mail erfuhr, kurzer Spoiler, mein Lieblingsarzt und ich verstehen uns sehr, sehr gut und ich hatte ihm geschrieben, weil er hatte durch sein Fachpersonal mich kontaktiert, weil er nicht mehr da war, dass ich morgen zu ihm kommen sollte. Und ich dachte so, hä, irgendwas stimmt da nicht und habe ihm halt geschrieben und er hatte mir dann halt eine Nachricht zurückgeschickt, die habe ich dann um 2 Uhr nachts gelesen. Deswegen ist es immer so, die Zweitdiagnose erhielt ich um 2 Uhr nachts. Und in diesem Moment dachte ich halt wirklich, ich sterbe, weil ich kannte das nicht, dass Menschen zweimal oder sogar mehrfach Krebs haben können. Ich kannte das halt, du hast einmal Krebs und das zweite Mal bedeutet das halt die Todesdiagnose. Und davon bin ich ausgegangen, ne? Und diesen Schmerz, den ich, oh, jetzt kommen mir gleich die Tränchen, diesen Schmerz, den wir, weil ich war ja nicht alleine, mein Mann und ich waren da, den wir um 2 Uhr nachts erfahren durften, das war, ich dachte, ich sterbe und das war so ein heftiger Schmerz und ich habe noch nie zuvor diesen Schmerz empfunden und so viel geweint. Ich bin so doll zusammengebrochen, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Da kann halt ja auch nichts mehr Schlimmeres dazwischen kommen, ne? Und ich bin auch froh, dass ich das um 2 Uhr nachts erfahren habe, dass nicht in diesem Arztgespräch diese Gefühle aus mir herausgebrochen sind, weil das wäre so nicht gekommen. Ich glaube, ich wäre starr gewesen. Ich hätte das nicht zugelassen. Und es ist gut, die größte Angst, die ich hatte, zu spüren. Weil jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Jetzt kann ich besser damit umgehen und diese Angst so zu verarbeiten. Man sagt ja, also ich mache ja viele Workbooks und in dem einen, ich glaube, Besser Leben heißt es, da ging es halt auch um Ängste, um Gefühle und da gab es diesen Tipp, wenn du vor etwas Angst hast, spiele deine Angst bis aufs Höchste der Gefühle aus, was passieren kann. Ich weiß nicht, wenn du Angst hast, ein Referat zu halten, was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Was sind deine Ängste davor, ausgelacht zu werden, keine Ahnung, keine Hose mehr anzuhaben? Man sagt ja immer, man stellt sich denn da nackt vor. Und das spielst du dir bis aufs Schlimmste in deinem Kopf vor, weil dann hast du schon mal erlebt. Und dann kannst du in diesem Moment, wenn es soweit ist, einfach, ja, du weißt halt, wie es aussieht, ne? Und meistens kommt es ja dann gar nicht so schlimm. Und bei mir war es halt, der Tod ist halt ja das Ende vom Leben und schlimmer geht's halt gar nicht mehr. Und ich bin irgendwie froh, da kann man nicht froh sein, so eine Erfahrung zu machen, aber diese Erfahrung hat mir einfach sehr, sehr viel gegeben und ja, so bin ich mit der Zweitdiagnose umgegangen. Ich habe geweint, ich habe diesen Schmerz empfunden und als man mir gesagt hat, hey, da gibt's noch eine klitzekleine Möglichkeit, habe ich es angepackt. Und ihr müsst wissen, ich habe damals bei der Erstdiagnose nach der Chemotherapie gesagt, meinte ich zu meinem Mann weinend im Arm, meinte ich, ich mache nie wieder eine Chemotherapie. Es tut mir leid. Egal was auch kommt, das, was ich da durchmachen musste, kann ich nicht noch ein zweites Mal durchmachen. Und als mein Arzt mir bei der Zweitdiagnose, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, gesagt hat, hey, wir haben eine Chemo für dich, die du machen kannst. Ich war der dankbarste Mensch überhaupt. Das war Weihnachten, Geburtstag, Ostern, die letzten 30 Jahre, alles zusammen für mich. Ich war so dankbar, dass es diese Möglichkeit überhaupt für mich noch gab. Ja, also habe ich wieder eine Chemotherapie gemacht und ich habe es nicht bereut, also bis jetzt nicht, weil auch wenn diese Chemotherapie mich jetzt nur dieses eine Jahr am Leben erhält, ich hoffe, es werden natürlich noch viel, viele weitere Jahre, aber ich konnte in diesem Jahr so viel erleben. Ich durfte meine Kinder nicht aufwachsen sehen, aber größer werden sehen. Mein Großer kommt jetzt in die Schule und ich freue mich so, so sehr, das alles erleben zu dürfen. Und ja, so ging es mir mit meinen Diagnosen. Dazu wurde ich auch ganz oft gefragt, welche Therapie ich zurzeit bekomme. Und zurzeit bekomme ich ausschließlich die Immuntherapie, dadurch, dass ich halt die Tablettentherapie abgebrochen habe. Und die Chemo ist mittlerweile beendet. Diese Müdigkeit, ich krieg sie nicht weg und ihr müsst damit mir durch. Ich werde ein paar Gene rausschneiden, aber nicht alles, denn wir sind ja hier für mehr Realität. Und ja, man darf auch hier fix und foxy sein, aber fix und foxy glücklich. Und ich bin glücklich, das hier alles mit euch teilen zu dürfen. Genau, ich habe insgesamt 12 OPs hinter mir, verschiedene Chemotherapien. Ich habe hinter mir die Tablettentherapie, also ja, die ich abgebrochen habe, die Strahlentherapie, Zusatzmedikation und ja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich die Immuntherapie bekomme. So langsam hat sich mein Körper, glaube ich, daran gewöhnt. Man sagt, bei der Immuntherapie am Anfang kracht es, weil die ganzen T-Zellen sich erstmal finden müssen und wie wirr umherlaufen, so beschreibe ich das jetzt in meinen Worten. Aber wenn so jede T-Zelle ihren Platz gefunden hat, geht es dann halt auch wieder bergauf. Ich habe ja ein Dauerasthma-Spray, so ein Pulver bekommen. Ich habe nicht mehr diese Atemnot und da bin ich wirklich froh, drüber und auch wieder sehr dankbar. Und ja, meine Schilddrüsentabletten, da versuchen wir es jetzt auch gerade ohne. Die Werte sind wieder so ein bisschen gesunken, aber das kann auch normal sein. Wir hoffen, dass ich sie jetzt nicht wieder anfangen muss, weil dann kann ich das alles jetzt auch ohne Nebenmedikation weitermachen. Ich habe jetzt gestern zur Immuntherapie auch zum ersten Mal keine Übelkeitstabletten genommen und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich jetzt auch nicht übergeben und ich freue mich so, so sehr, weil eine Nebenmedikation weniger tut mir einfach zum Kopf auch so, so gut. Und ich mache eine Entgiftung einfach, weil ich jetzt die letzten Jahre so viel Medikamente bekommen habe, so viele Narkosen und ich möchte einfach sehen, wie mein Körper ist, wenn er das alles nicht mehr in sich trägt. Ja, da könnt ihr mir auch gerne folgen auf Instagram. Da werde ich euch dann auch so ein bisschen mitnehmen. Da habe ich meine Abstimmung gemacht und ihr wart da voll so, ja, na klar. Ich glaube, da gab es gar keinen, der gesagt hat, nee, gar keinen Bock drauf. Ihr wolltet alle dabei sein und dann nehme ich euch natürlich mit. So, wenn wir jetzt schon bei Medikamenten angekommen sind, da gab es die Frage, wie mache ich das mit dem Reisen und der Therapie und den Medikamenten? Ja, wie mache ich das? Ich nehme die Medikamente mit. Wenn es jetzt Medikamente sind, die man nicht mit ins Land nehmen darf, dann lässt du dir einfach eine Bescheinigung vom Arzt geben. Und gut ist, ich habe den Port, den musste ich auch das erste Mal präsentieren quasi, als ich durch den Security-Check durch musste. Ja, und dafür gibt es auch, also ein Portpass nennt sich das, glaube ich, den hatte ich damit, aber ich musste ihn nicht mal zeigen. Ne? Ich habe gesagt, hey, ich bin Krebspatient, ich habe hier das und das. Und dann wurde kurz sich das angeschaut und da war alles gut. Ich musste auch in New York, in so vielen Teilen, wo wir hingeflogen sind, nie meine Schleifenmütze absetzen. Und dann hatten wir die letzte Flugreise nach Paris. Hier am BER war denn ein kleiner, grummeliger Security-Man, der gesagt hat, ja, Mütze ab. Und ich so, ich bin Krebspatient, ob das in Ordnung ist, wenn ich die auflassen darf. Und er, ja, mir hat aber keiner gesagt, dass sie hier kommen. Sie haben sich hier nicht angemeldet und weiß ich nicht was. Und ich so, war so voll geschockt. Ich so, okay, wenn Sie es wünschen, nehme ich Sie ab. Ich will Sie nur in Kenntnis setzen in New York. Ich bin in der letzten Zeit sehr viel geflogen, waren auf Sansibar in New York. Ich musste die nie abmachen, weil die auch sehr dünn ist. Und Menschen mit Kopftüchern, die das aus ihrer Glaubensrichtung ausmachen, dürfen sie ja auch tragen. Und dann meinte er so, ja, aber Sie sind ja jetzt hier nicht gläubig. Und ich, okay, also ich war so voll geschockt von seiner Art und Weise. Im Endeffekt durfte ich sie aufbehalten. Ich habe auch gar kein Tamtam gemacht. Ich hätte sie auch abgenommen. Aber ich habe es halt nicht gefühlt. Ne? So dieses, ach, diese Stoppelchen, das wuchs halt nach. Und ich habe mich halt überhaupt nicht wohlgefühlt. Und ich mag es auch nicht nach außen, so diese kranke Person zu sein. Und dachte halt, okay, ich frag mal, ne, um Hilfe. Ich frage einfach mal nach, ist es in Ordnung, wenn ich das aufsetzen kann? Das ist mir in der letzten Zeit überhaupt noch nicht passiert. Und er meint, ja, ich hätte mich hier vorher anmelden müssen. Und ich so, ich melde mich doch nicht an, nur weil ich hier eine Mütze, meine Schleife trage. Also irgendwie, das war, ich glaube, der hatte einfach einen schlechten Tag und im Endeffekt ging alles gut. Und ja, ich war nur ein bisschen geschockt. Genau, also sprich alles einfach mit deinen Ärzten ab, dann kann man die Therapien so legen, dass du verreisen kannst. Was ich noch als Tipp mitgeben kann, ist eine gute Reiseversicherung, dass falls es nicht so ist, man einfach von der Reise zurücktreten kann und man nicht auf vielen Kosten sitzen bleibt. Da ist es wieder. Ja, und zu den Reisen. Ich meine, ich reise ja viel. Ich bin ja der Cancer Traveler. Was mein Lieblingsort ist. Und ja, mein Lieblingsort ist mein Mann. Ist ganz kitschig, ich weiß. Oder romantisch. Oder Ja, wie auch immer ihr das sehen wollt, ich glaube, da, wo mein Mann ist, fühle ich mich zu Hause, aber knapp dahinter, und ich glaube, darauf wolltet ihr hinaus, ist einfach das Disneyland. Ich liebe es, meine Mauseöhrchen zu tragen. Ich liebe es, dass da an jedem Ort, an jeder Stelle Musik läuft. Ich tanze da umher, wenn die Paraden sind. Ich tanze auch dort umher, wenn nicht die Paraden sind. Und ja, irgendwie tut es einfach meiner Seele gut. Und ja, es ist einfach schön da. Ich muss sagen, wenn ihr mit Kindern verreist, das ist anstrengender. Es gibt Geschrei. Man kriegt auch das andere Geschrei der Kinder auf einmal mit, was ich vorher so nicht erlebt habe. Aber es ist eine Reise wert. Was macht mich so richtig glücklich? Voll lustig, dass die Frage kommt, weil ich heute, jetzt wo ich die Aufnahme mache, auch bei Instagram da so ein paar Posts dazu habe, die ich in meinen Stories reinstelle, was mich richtig glücklich macht und was mir einfach gut tut. Und ja, kurz und knapp, um das alles zusammenzufassen, sind es neue Erlebnisse. Und ein herzhaftes Kinderlachen. Also, wenn ich so meine Familie glücklich sehe, wenn die rumalbern, wenn die sich über was freuen. Und ja, momentan ist ja so diese ganz vulgäre Sprache bei den Kindern in so, ho, oh, dicker Popel. Und dann können die sich so sehr kaputt darüber lachen. Und zuerst denkt man sich so, ist es dein Ernst, jetzt hier am Essenstisch von einem dicken Popel zu sprechen? Aber dann sieht man, wie glücklich das die Kinder macht. Und dann lacht man einfach mit und erfreut sich daran. Ja, das macht mich so wirklich glücklich und auch so neue Erlebnisse und so Sachen, wo man über sich hinauswachsen kann. Wir waren auf dieser sechstlängsten Seilbrücke im Harz. Und ja, es ist ganz schön geschwankt, so hin und her. Und als mir dann so bewusst wurde, dass wir dann nur so an so ein paar Stahlseilen hängen, wurde mir dann doch schon ein bisschen mulmig zumute, aber wir sind über uns hin, oder ich bin über mich hinausgewachsen, und ja, es war ein Erlebnis wert, und auch dieses Wandern, es hat mir so gut getan. Und wenn ich jetzt die Bilder von Sansibar sehe, wo wir auf Sansibar waren, wo ich da mit Delfinen geschwommen bin, wo der eine da mit mir gespielt hat, das ist so, oh, das lässt so mein Herz aufblühen. Das hat mir so richtig gut getan. Und oh ja, da könnte ich gleich wieder ins Wasser springen, obwohl ich so wirklich Angst vor Wassertiefe habe. Ich wurde gefragt, ob man sich auf so eine Diagnose vorbereiten kann. Und dann sage ich ganz klar, nein, das sollte man auch kopftechnisch nicht. Ihr solltet nicht mit dieser Angst leben, dass ihr irgendwann mal Krebs bekommt. Außer es ist halt wirklich eure größte Angst, so wie ich vorhin berichtet habe. Dann sollte man das Schritt für Schritt aufarbeiten. Aber die einzige Vorbereitung, die alle Menschen treffen sollten, und das nicht nur, wenn man schwer erkrankt ist, ist im Vorfeld Listen und Kündigungen im Vorfeld zu schreiben. Das klingt total doof, und auch meine Psychologin war geschockt, als ich gesagt habe, ja, doch, ich habe mir alles rausgesucht, wo ich Verträge habe, und habe schon Kündigungen geschrieben. Aus dem einfachen Grund, damit mein Mann Zeit zum Trauern hat. Denn wenn wir jetzt einfach mal so auf unsere Großeltern zurückgucken, was für ein Aufwand ist es, bitteschön, du erfährst zum ersten, dass einer deiner Lieblingsmenschen gestorben ist, und zum anderen hast du gar nicht die Zeit zum Trauern, weil du einfach so viel zu tun hast. Du musst die Wohnung leerräumen, du musst Kündigungen schreiben, du musst die Beerdigung gleichzeitig planen. Du musst dich um so, so viele Sachen kümmern, dass deine eigenen Gefühle gar keinen Platz finden, gar keinen Raum haben, um zu fühlen, um diesen Verlust wahrzunehmen. Und ja, die Verträge laufen weiter, ne? Es ist nicht so, dass man stirbt und dass es heißt so, ja, du brauchst jetzt nichts mehr zahlen, du musst keine Miete mehr zahlen. Nein, du musst 3 Monate immer noch weiter die Kosten tragen. Dieses Geld muss ja auch aufgebracht werden, ne? Deshalb sage ich mir, okay, ich meine, mein Mann und mir kann auch was zusammen passieren, ne? Und dann stehen die Schwiegereltern da und müssen das irgendwie alles regeln. Und so gibt es einen Ordner mit Kündigungen, wo sie das einfach nur ausdrucken können, die Sterbeurkunde ranhängen können und dann ist das Thema vom Tisch. Sie können sich auf ihre Trauer, auf ihre Gefühle stützen, sie können die Beerdigung vorbereiten, sie können, ja, sie müssen nicht diese ganze Bürokratie noch im Hinterkopf behalten. Und das versuche ich euch hier nahezulegen, ne? Schreibt das einfach. Macht euch eine Liste, guckt, welche Verträge ihr habt. Ich meine, wenn jemand ein Haus hat, das ist alles gar nicht so einfach, ne? Für meinen Mann haben wir das jetzt zum Beispiel noch nicht gemacht, aber das kommt auch, wenn ich jetzt die Zeit irgendwann mal dazu finden sollte, dass wir uns die Verträge raussuchen, wo haben wir die Verträge, die auf seinem Namen laufen und dass wir einfach diese Kündigung fertig schreiben. Weil so ist es so viel einfacher, so druckst du das aus, die Sterbeurkunde kommt dran und jeder weiß, es ist gegessen und du musst nicht in einem Berg von Aktenordnern oder Digitalisierungen, wie es ja mittlerweile gibt, alle Sachen durcharbeiten, durchsuchen, um ja zu wissen, wo hat derjenige Verträge, was müssen wir kündigen und nicht, dass im Nachhinein noch richtig große Rechnungen dazukommen. Ja, das ist so mein, wirklich der allergrößte Tipp, den ich mitgeben kann. Und nicht, ob du schwer erkrankt bist oder nicht, sondern irgendwann ist das Leben vorbei und die Angehörigen, die müssen damit klarkommen. Und klar, die kann es egal sein. Du kannst sagen, ey, ich bin nicht mehr da. Was mit meinen Angehörigen ist, ist mir Wumpe. Ich mache da nichts, aber hier geht es ja auch um Angehörige und wie wir auch Angehörige unterstützen können. Und ich glaube, das ist so das, was du vorbereiten kannst, egal ob du schwer erkrankt bist oder nicht. Ja, zum Urlaub zurück. Ich wurde gefragt, ob wir dieses Jahr noch weitere Urlaubspläne haben. Und ja, na klar, haben wir die. Das wird mein absolutes Reisejahr. Wir waren ja jetzt gerade im Harz, in einem Tiny House und geplant ist es jetzt bald mit den Kindern zelten zu gehen. Das hat sich mein Mann gewünscht. Ich bin echt gespannt, wie das abläuft und hoffe auch auf gutes Wetter. Wir hatten wirklich Glück. Es waren jetzt, egal ob wir auf Ueckermünde waren oder jetzt im Harz, es war eigentlich nur Regen angesagt, aber es hat nur nachts geregnet und am Tage hatten wir strahlenden Sonnenschein. Es war super und mit dieser Intuition, mit dieser Hoffnung gehe ich auch ins Zelten heran. Ich bin gespannt, es wird ein Wochenende sein. Und danach verreise ich mit meiner Schwiegermami. Wir machen eine Sportreise zusammen. Das mache ich nämlich dieses Jahr auch zum allerersten Mal. Und was ich zum allerersten Mal mache, ist ein Yoga-Kunst-Retreat in Portugal. Und zwar alleine mache ich das. Darauf freue ich mich, weil das so Sport und Kunst verbindet. Und das waren so, ja, meine Leidenschaft, als ich Teenager war. Ich war im Kunstleistungskurs und Kunst war auch so, ist ja ein spezieller Ausdruck, ne, wo du einfach so, ja, deine Gefühle und Intention zum Ausdruck bringen kannst, egal ob es den anderen gefällt oder nicht. Pack da eine Packung Glitzer mit drauf und es liebt jeder gefühlt, ne, das ist so. Ja, und ich hatte mir auch eine Zeit lang wieder Leinwände gekauft und auch Farben, aber ich komme nicht dazu. Ich komme im Alltag als Mami nicht mehr dazu, irgendwas Künstlerisches zu machen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ich buche das in Absprache natürlich mit meinem Mann. Ja, und ich freue mich so, so sehr darauf. Ich bin echt gespannt. Und ja, im Dezember verbringen wir Weihnachten in den Alpen. Das war auch ein großer Traum von mir, in den Alpen mal Weihnachten zu feiern auf so einer Skihütte. Es ist jetzt nicht die teure Skihütte geworden, sondern nur so ein ganz, ganz kleines Apartment. Aber ja, da haben wir auch tolle Dinge geplant und ich nehme euch da natürlich auch mit und freue mich schon so sehr darauf. Ja, also das ist wirklich ein wundervolles Reisejahr und ich hoffe natürlich auch, wenn die Ärzte jetzt gesagt haben, hey, reise dieses Jahr, mach das, was dich glücklich macht, dass ich nächstes Jahr auch reisen kann und das machen, was mich glücklich macht. Und ihr natürlich auch. Ja, jetzt bin ich hier schon gut 40 Minuten dabei. Zum Abschluss möchte ich noch zu was Lustigen kommen. Denn ich wurde gefragt, ob mir mal was ganz, ganz doll peinlich war oder ob es so unangenehme Situationen in meiner Krebsgeschichte gab. Und ja, unangenehme Sachen, auch fragwürdige Dinge, die im Krankenhaus passiert sind, sind vorgefallen, aber auf die möchte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ich wollte nach der ersten Mastektomie in der Schwangerschaft einen Brustausgleich schaffen. Denn die mastektomierte Brust, also die abgenommene Brust, war Körbchengröße C und ich hatte ja dadurch, dass ich ja dann doch schwanger wurde, obwohl man mir gesagt hatte, dass ich nicht mehr schwanger werden kann auf natürlichem Weg, hatte ich auf der anderen Seite halt noch Körbchengröße E und in der Schwangerschaft ist es halt wieder eine G geworden. Und wollte einen Brustausgleich schaffen. Ja, ich wusste aber nicht, wo man irgendwie so, ja, so eine Silikonkissen herbekam. Also, jo, bestellte ich natürlich einfach mal was über Amazon. Dachte, gut, das ist so eine Silikonbrust, das stecke ich mir halt einfach auf die rechte Seite drauf in irgendeinem BH und dann wird das schon irgendwie passen, dass es wenigstens in den Oberteilen optisch gleich aussah. Aber als die ankam, sah das aus wie aus so einem billigen Sexshop, sorry. Aber das war so ein großes Ding und so, ja, wie so ein Sexspielzeug, keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall sendete ich die an die angegebene Adresse mit Rücketikett zurück. Und dann bekam ich eine Nachricht, dass mein Paket bei jemandem komplett Fremdes angekommen war. Er hatte das Paket ausgepackt und festgestellt, dass es nicht seins war. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits mein Geld zurückbekommen. Aber ich dachte, was dachte sich dieser arme Mann, was ich bitte für ein Mensch war. Er hatte mir nämlich einen Brief geschickt und meinte, ob er mir das zurückschicken soll, weil das hier irgendwie falsch angekommen war. Es war an seine Adresse adressiert, das war alles richtig, aber er hat halt nicht gelesen, dass da halt ein anderer Name drauf stand. Er dachte halt, das Paket ist für sich bestimmt. Ja, da haben die mir in diesem Rücketikett aus China, liebe Grüße hier, gehen raus, einfach irgendeine wildfremde Adresse haben die auf dieses Rücksendeetikett geschrieben. Und dieser arme Mann packte einfach diese fette Silikonbrust aus und dachte sich so, what the beep? Was ist das bitte? Und welcher Mensch schickt mir einfach eine Silikonbrust? Oh Gott, also wirklich. Ich dachte, nee, ich habe das meinem Mann erzählt und wir haben Tränen gelacht. Ich weiß nicht, ob vor Scham, ob vor lustiger Situation. Es tat mir so leid und ich habe dann nur darauf geantwortet, Sie können dieses Ding einfach vernichten. Schmeißen Sie es bitte einfach weg. Tragen Sie jetzt keine Kosten, um mir das noch irgendwie zurückzuschicken oder sowas. Weil er mich noch fragte, so ja, ob ich dieses Inleben des Paketes noch benötige. Also wirklich, stellt euch mal vor, ihr packt ein Paket aus und packt einfach eine Brust aus. Und die war so groß und so, ja, wie so ein Spaßpaket, ne? Also, wenn du keine Freunde hast, machst du dir so Feinde, würde ich sagen. Ja, das zum heutigen Thema Q&A. Ich beantworte eure Fragen. Ich habe noch ein paar mehr Fragen im Petto, so ein bisschen Deep Talk-mäßiger, wenn euch das interessiert. Abonniert diesen Kanal, verpasst keine Folge mehr und folgt mir gerne auf Instagram, Cancer Traveler. Ich bin nicht nur ein Kapitel. Könnt ihr hier auch aus den Shownotes rausnehmen. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Das war die 10. Folge von Ich bin nicht nur ein Kapitel, denn wir sind nicht nur ein Kapitel und es gibt noch so, so viel mehr. Wenn ihr Themenwünsche habt, hinterlasst sie gerne. Und ja, ich hinterlasse euch auch eine E-Mail, denn manche von euch haben gar kein Instagram. Ich hatte auch 5 Jahre lang oder 6 Jahre lang gar kein Instagram. Ich habe mir Instagram wieder gemacht, um mit euch besser agieren zu können, um den Podcast euch nahe zu bringen. Und ja, lasst uns nicht nur ein Kapitel sein. Wir leben, wir sind es wert und genießt euer Wochenende. Eure Jeannie.